Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Als ich vor einigen Monaten hier bei euch war, da haben wir in der Predigtreihe weitergemacht, die kleine Predigtreihe, die ich bei euch hier mache, durch das Leben von Abraham, durch das Glaubensleben von Abraham. Und Stefan hat eben gesagt, wir gucken zurück auf die Erfüllung der Verheißung, dass Jesus gekommen ist. Und wir tauchen ein in das Leben von Abraham und gewissermaßen, ja, müssen wir mit Abraham auch nach vorne schauen. Abraham lebte noch im Hinblick auf die Verheißung. Und gewissermaßen tun wir das auch, nämlich wir warten noch, dass Jesus zum zweiten Mal wiederkommt. In diesem Sinne ist das Leben von Abraham, das Glaubensleben von Abraham, ein gutes Vorbild für uns, für unsere Reise des Glaubens. Und schlag mit mir auf 1. Mose Kapitel 16. Die Predigt heute ist 1. Mose Kapitel 16. Gott hatte ja damals mit Abraham einen Bund geschlossen, das haben wir letztes Mal gehabt, in 1. Mose Kapitel 15. Gott hat ihm versprochen, dass er treu bleiben wird. Und selbst wenn Abraham nicht treu sein wird, würde Gott selbst die Konsequenzen übernehmen, die eigentlich Abraham treffen würde. So, und das ist jetzt der Einstieg von Kapitel 16. 1. Mose Kapitel 16, wir lesen das ganze Kapitel. Die Verheißung lautete übrigens, dass Abraham einen Sohn bekommen wird oder Nachkommen bekommen wird. Und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. Aber sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham, sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann. Geh doch ein zu meiner Magd, vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen. Und Abraham hörte auf die Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar, nachdem Abraham 10 Jahre lang im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau. Und er ging ein zu Hagar und sie wurde schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, wurde ihre Herrin verächtlich in ihren Augen. Da sprach Sarai zu Abraham, das Unrecht, das mir zugefügt wird, treffe dich. Ich habe dir meine Magd in den Schoß gegeben, da sie nun aber sieht, dass sie schwanger ist, bin ich verächtlich in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarai, siehe, deine Magd ist in deiner Hand, tu mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Da nun Sarai sie demütigte, floh sie von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste, beim Brunnen auf dem Weg nach Schur. Er sprach zu ihr, Hagar, du Magd der Sarai, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von meiner Herrin Sarai geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, siehe, ich will deinen Samen so mehren, dass er vor großer Menge unzählbar sein soll. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger und du wirst einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Ismael geben, weil der Herr dein Jammern erhört hat. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn, und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist der Gott, der mich sieht. Indem sie sprach, habe ich hier nicht dem nachgesehen, der mich sieht? Darum nannte sie den Brunnen einen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Siehe, er ist zwischen Kadesh und Bared. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn, und Abraham gab seinem Sohn, den ihm Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar ihm den Ismael gebar. Vermutlich tue ich keinem von euch Unrecht, wenn ich sage und behaupte, wir alle warten ungern. Vielleicht hatten einige von euch in den letzten Wochen oder Monaten Geburtstag gehabt, und als Erwachsene haben wir es ja dann gelernt, unsere Umgebung nicht ständig damit zu nerven, dass wir ja bald Geburtstag haben und dass sie diesen Tag doch bitte nicht vergessen sollten und so. Ne? Kinder sind da manchmal ein bisschen ehrlicher, oder? Die fragen dann immer wieder, wann ist es denn soweit? Ne? Wann bin ich soweit? Wann darf ich Geburtstag feiern? Und wenn dann der Tag da ist, wachen die dann schon um 6 Uhr morgens auf und fragen, darf ich jetzt Geschenke auspacken? Und sagen, nein, es ist nicht soweit, und sie zweifeln an der Verheißung, dass es überhaupt Geschenke gibt, ne, um 6.30 Uhr. Genau. Wir als Erwachsene haben es gelernt, da ein bisschen anständiger zu sein und geduldig die Situation abzuwarten. Aber es gibt andere Momente, wo uns Warten schwerfällt, oder? Denken wir da zum Beispiel an den Arztbesuch. Wir sind im Arztzimmer, ja, und wir kommen rein, und nach uns kommen Leute rein und die werden schon wieder aufgerufen und können zum Arzt, und wir sind immer noch nicht dran. Oder wenn wir im Stau stehen. All das sind Dinge, wo zum Ausdruck kommt, wir warten eigentlich doch ziemlich ungern. Und dann, wenn wir gar nicht wissen, wie es weitergeht, wenn wir zum Beispiel im Arztzimmer gar nicht wissen, wann wir jetzt drankommen, dann juckt es uns in den Fingern und wir machen vielleicht Dinge, die wir sonst nicht tun werden. Wir werden ungehalten. Und das ist manchmal die Situation auch in unserem Glaubensleben. Wir wünschen uns, dass Gott irgendwie eingreift, dass er irgendwie spricht, dass er irgendwie die Dinge, die wir gerne hätten, irgendwie tut. Aber manchmal sitzen wir dann so sozusagen im Wartezimmer Gottes. Und das ist die Situation vom Abraham. Er sitzt gewissermaßen im Wartezimmer Gottes. Ja, Gott hat ihm gesagt, du wirst Vater von ganz vielen Nachkommen werden, aber irgendwie tut sich die ganze Zeit nichts. Und um jetzt die Frage zu stellen, ich weiß, wir sind nicht in derselben Situation wie Abraham, das ist ein Unterschied. Abraham hat ein Versprechen gehabt, wir haben bei vielen Dingen ja nicht ein Versprechen, dass wir jetzt Nachkommen bekommen werden und so weiter. Aber vielleicht sitzen wir auch im Wartezimmer Gottes. Vielleicht hast du ein Gebetsanliegen, das dich schon jahrelang beschäftigt. Oder vielleicht müsste ich fragen, vielleicht gibt es ein Gebetsanliegen in deinem Leben, dass du gar nicht mehr betest. Dass du aufgehört hast zu beten, weil du denkst, es passiert doch eh nichts. Ich erwarte gar nicht, dass Gott eingreift. Und auch wenn man bekanntlich sagt, Gott kommt nie zu spät, lässt er sich doch manchmal sehr viel Zeit, oder? Und lässt lange auf sich warten. Und das ist Abrahams Situation. Gott hat ihm dieses große Versprechen gegeben, ich will mit dir oder durch dich sollen ganz viele Völker kommen. Und was ist bis jetzt passiert? Noch gar nichts. Vers 1 sagt ausdrücklich, Sarai, seine Frau, gebar ihm keine Kinder. Und Vers 3 sagt uns, dass schon 10 Jahre ins Land geflossen sind, seit er im verheißenen Land Kanaan ist. So, die Überschrift über diese Predigt lautet, wenn Gott auf sich warten lässt. Wenn Gott auf sich warten lässt, was ist dann? Und mein erster Punkt ist, wenn Gott auf sich warten lässt, dann können vermeintliche Abkürzungen zur Sackgasse werden. Das sind die ersten 6 Verse in diesem Kapitel. Wenn Gott auf sich warten lässt, dann können vermeintliche Abkürzungen zu Sackgassen werden. Weil was war die Idee? Die Idee, und die schauen wir uns jetzt mal genauer an, ist eigentlich eine Abkürzung gewesen. Abraham und Sarah haben gemerkt, sie kriegen keine Kinder. Und jetzt hatte Sarai die Idee einer Abkürzung. Und eine Abkürzung ist ja eigentlich eine gute Sache, oder? Wenn wir unterwegs sind und Google Maps anhaben und dann schlägt uns Google Maps manchmal eine Abkürzung vor. Und normalerweise würde ich sagen, höre drauf. Wenn die weibliche Stimme in Google Maps etwas sagt. Ne? Genau, Vers 2 ist es auch eine weibliche Stimme, die was sagt, nämlich Abrahams Frau. Die sagt, sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann. Geh doch ein zu meiner Magd, vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen. Boah, in unseren Augen klingt das ziemlich heftig, oder? Der Vorschlag von Sarai. Das ist das antike System von einer Leihmutterschaft. Ein Kind auf Bestellung. Kapitel 15, da hatte Abraham auch Gott einen Vorschlag gemacht und hat gesagt, irgendwie kriegen wir keine Kinder. Gott, wie wäre es denn mit dem Knecht Eliezer? Das war die männliche Variante. Wie wäre es denn mit meinem Knecht Eliezer, dass der ein Erbe wird? Gott sagt, nein, er ist nicht dieser Eliezer. Und jetzt denke ich, wenn es mit dem Mann nicht geklappt hat, jetzt schlägt Sarah vor, naja, wie ist es denn mit die weibliche Variante, wie ist es denn mit meiner Magd Hagar? So, und bevor wir jetzt hart urteilen und sagen, wie sind die denn auf solch eine Idee gekommen? Wollen wir kurz drüber nachdenken und ein paar Dinge zur Verteidigung von Abraham und Sarah mal anführen. Und dass wir ein bisschen verstehen, was da eigentlich genau passiert. Was hätten Abraham und Sarah denken können? Warum ist diese Idee gar nicht so eine verrückte Idee gewesen? Zunächst mal könnten Abraham und Sarai gesagt haben, hey, es hat doch schon lange genug gedauert, oder? 10 Jahre und immerhin, Sarai ist 75 Jahre alt. Der Zug scheint biologisch gesehen fast abgefahren zu sein, ja, so ein bisschen so, ich sag jetzt mal, die Wahrscheinlichkeit wird immer geringer, dass das noch was werden soll. Kennt ihr Torschusspanik, oder? Torschusspanik, wenn jetzt nichts geschieht, dann geschieht gar nichts mehr. Und manche Menschen reagieren ja tatsächlich so, wenn es um die Partnerwahl geht, bevor ich jetzt gar keinen abkriege, schraube ich jetzt mal meine Erwartungen runter. Jetzt mache ich auch vielleicht Dinge, die eigentlich total gegen meine Werte sind. So, das ist die Situation vielleicht von Abraham und Sarah. Wir haben schon 10 Jahre lang gewartet, es ist nichts passiert. Und gerade dann, wenn nichts passiert, muss ich da nicht Gott so ein bisschen auf die Sprünge helfen? Das hätten sie sich sagen können. Oder sie hätten sich auch sagen können, das macht doch jeder so. Und das ist tatsächlich so. Wie in unseren Ohren klingt das echt, und in unseren Ohren klingt das ziemlich heftig, so eine polygame Lösung zu schaffen hier. Aber damals in der Kultur war das völlig normal. Es gibt Inschriften damals, das war völlig normal. Wenn die Frau keine Kinder kriegen konnte, dann hat die Magd dafür zu sorgen. Das war völlig klar, völlig akzeptabel. Und wir kennen vielleicht die Geschichten später bei den Enkeln von Abraham. Bei Jakob sind es ja, er hat ja dann 2 Frauen gehabt und dann gibt es ja wie so ein Wettrennen. Die Frauen wollen ja mehr Kinder kriegen, Lea und Rahel. Und dann lassen sie sogar ihre Mägde Kinder gebären auf dem Schoß von Lea und Rahel. Die gelten dann wie als Kinder von Lea und Rahel. Also es war damals typisch oder das war damals normal, weil Kinder wichtig waren. Kinder waren sozusagen die Rentenversicherung. Also sie hätten sagen können, macht doch jeder so. Und dann könnte man ja auch sagen, könnte Abraham ja auch sagen, naja, was Gott immer versprochen hat, Gott hat immer gesagt, Abraham, du sollst Vater von vielen werden. Er hat nie gesagt, dass Sarah ja auch die Mutter werden sollte. Das ist bisher nie gesagt worden. Das wird erst in Kapitel 17 offenbart, dass Sarahs Nachkomme die Verheißung ist. Hätte man sagen können, naja, Gott hat noch nie so ganz klar gesprochen. Oder man hätte auch sagen können, es geht hier gar nicht um sexuelle Lust. Es geht ja wirklich darum, dass, ne, dass Gottes Verheißung immer noch nicht erfüllt worden ist. Es geht jetzt nicht um eine Affäre, die Abraham irgendwie mit Hagar hat. Es geht darum, Gottes Verheißung auf die Sprünge zu helfen. Ist doch eine gute Sache, oder? Und nicht zuletzt hätte Abraham ja auch sagen können, das war ja auch alles nicht meine Idee. Meine Frau ist ja auch damit einverstanden, oder? Es scheinen ja alle, für alle Beteiligten ist das ja in Ordnung. Wobei, ich bin mir gar nicht so sicher, Hagar spielt hier irgendwie keine Rolle. Aber zumindest bei Abraham und Sarai sind sich da irgendwie übereingekommen. Der Vorschlag kommt ja von der Sarai selbst. Und das macht es ja für Abraham auch so schwierig, oder? Gar nicht leicht zu durchschauen. Wie Adam eigentlich, da kam die Versuchung ja durch die Eva, haben wir hier genauso, dass die Versuchung durch die Person kommt, die eigentlich dem Abraham am nächsten stand, die ja genauso drunter gelitten hat, keine Kinder zu bekommen. Ja, wir vergessen manchmal, dass die Versuchungen von allen Seiten kommen können. Wir erwarten manchmal, dass der Teufel so umhergeht wie ein brüllender Löwe. Tut er ja auch manchmal, oder? Und dass er sucht, wen er verschlingen kann. Aber manchmal ist das auch so die süße Stimme, ne? Als Engel des Lichts verkleidet. Aber ich muss etwas anfügen, bevor ihr denkt, dass der große Fehler von Abraham darin bestand, auf seine Frau zu hören. Das ist nicht das, was die Schrift hier sagt. Ich finde, manchmal denkt Gott echt Humor, weil in Kapitel 21 im ersten Buch Mose sagt er ausdrücklich zu Abraham, höre auf deine Frau. Also, falls jemand immer noch denkt, der große Fehler von Abraham war, auf seine Frau zu hören. Kapitel 21, Vers 12, Kapitel 21, Vers 12 befiehlt er ausdrücklich, dass er auf seine Frau zu hören hat, weil sie in diesem Fall recht hat. Also, ist nicht prinzipiell das Problem. Es scheint doch in dem Moment, dass eigentlich auch für alle Beteiligte das in Ordnung ist. Also das war die Idee. Das war diese Abkürzung, die geplant war. So, zweite Frage. Was ist eigentlich die Ironie der ganzen Geschichte? Ja, die Ironie der ganzen Geschichte ist, wer ist Hagar eigentlich? Hagar wird uns ja hier als eine ägyptische Magd beschrieben, ne? In Vers 1. Wie kam Hagar zu Abraham und Sarai? Das sagt die Bibel nicht ausdrücklich, aber es wird vermutet, dass sie in die Familie von Abraham und Sarai kam, als Abraham nach Ägypten geflohen ist in Kapitel 12. Weil das war ja auch wieder so ein eigener Versuch, Gottes Verheißung irgendwie nachzuhelfen. Und dort ist er dann, hat er ja verschwiegen, dass die Sarai seine Frau ist, ne? Die ist ja seine Schwester. Und dann musste er ganz betröppelt, musste er das Land wieder verlassen, Ägypten. Und der Pharao hat Mägde und Knechte mitgegeben. Vermutlich ist Hagar damals mitgegeben worden. Also quasi dann, als Abraham seine Frau dem Pharao zur Verfügung gestellt hatte, kriegt er Hagar. Und jetzt stellt ihm seine Frau, die Hagar, zur Verfügung. Es ist ein bisschen so die Ironie der Geschichte, die wir hier haben. Und es ist eigentlich noch etwas Bedeutendes da. Sie ist eine Ägypterin. Und Ägypten ist eigentlich in der ganzen Geschichte von Abraham, ist Ägypten immer so ein bisschen die Herausforderung. Ägypten ist immer die Versuchung. In Kapitel 12 ist es so, Abraham kommt ins Land Kanaan. Ja, und was passiert? Hungersnot im Land Kanaan. Aber Ägypten, fruchtbar. Die Versuchung, nach Ägypten zu gehen. Abraham fällt darauf rein. Kapitel 13 ist das so, Abraham und Lot stehen vor der Entscheidung, wer kriegt welches Land und dann wählt Lot das Land, das fruchtbare Land und das wird ausdrücklich beschrieben in Kapitel 13, Vers 10, gut bewässert wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten. Ägypten wieder als das fruchtbare Land, die gute Alternative. Und dann jetzt wieder, die ägyptische Option war hier zunächst attraktiv in der Person von Hagar. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, das erste Buch Mose ist vermutlich dann geschrieben worden, als das Volk Israel in der Wüste unterwegs war, vor dem verheißenen Land steht. Und was haben die in der Wüste immer wieder gewollt? Zurück nach Ägypten, oder? Das Fleisch Ägyptens. Ägypten war eigentlich die schnelle Option. Und wenn sie es jetzt gelesen haben, dann, eigentlich hätte es klingeln müssen. Ägypten, gefährlich, ne? Steckdose, nicht rangehen, ne? So ungefähr. Eigentlich hätten da alle Alarmglocken klingen sollen. Okay, das war die Idee, die Ruinierung dahinter. Und was ist das Ergebnis? Eigentlich eine kluge Abkürzung, oder? wirklich, es funktioniert tatsächlich. Vers 4 steht, und Abraham ging ein zu Hagar und sie wurde schwanger. Mensch, das, beim Lesen hat man den Eindruck, dass das sofort geklappt hat, ne? Ich meine, ich weiß, dass einige Ehepaare heute auch mit Apps und so arbeiten, dass sie wirklich ja auch schwanger werden können. Hier scheint das irgendwie gar kein Problem. Braucht man noch keine App. Die hat sofort funktioniert. Irgendwie scheint das so hier. Man könnte sagen, die Idee ist total aufgegangen. Aber ich frage nochmal, ist die Abkürzung wirklich erfolgreich gewesen? Und die Bibel bewertet ja jetzt hier gar nicht ausdrücklich das Verhalten von Abraham und Sarai, aber sie macht es auf eine andere Art und Weise deutlich, dass das, was hier passiert, nur vermeintlich eine Abkürzung war. Weil zum einen Vers 3 und 4, wenn wir Vers 3 und 4 lesen würden, dann steht da, dann nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar, nachdem Abraham 10 Jahre lang im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abraham, ihren Mann, zur Frau. Woran erinnert euch diese Formulierung? An das erste Buch Mose, Kapitel 3. Oder? Dann nahm Eva von der Frucht, als sie sah, dass es gut war, und sie gab es Adam, ihren Mann. Also die gleiche Formulierung, da stimmt irgendwas nicht. Und dann müssen wir sagen, es ist nur vermeintlich eine Abkürzung, weil die Geschichte entpuppt sich eigentlich als eine Sackgasse, festgefahren, oder? Und wir können gucken, keiner der Beteiligten kommt in dieser Geschichte gut weg. In Vers 4 geht es um Hagar. Als Hagar sah, dass sie schwanger war, wurde ihre Herrin verächtlich in ihren Augen. Also sie hält sich jetzt für eine bessere Frau als Sarai. Ja, der Himmel hat mich mehr begünstigt. Ich werde wahrscheinlich mehr geliebt von Abraham und ist nicht mehr bereit, sich zu unterordnen. Vers 5, da sehen wir dann, da sprach Sarai zu Abraham, jetzt sagt sie, sie beschwert sich bei ihrem Mann. Und wir würden vielleicht sagen, naja, Sarai, du hast das Ganze ja selbst, hast du ja ausgelöst, jetzt kannst du die Suppe auch auslöffeln, die du uns eingebrockt hast. Und sie geht ja eigentlich auf ihren Mann los und sagt, hier, das Unrecht, das mir zugefügt wird, das treffe dich. Ich habe dir meine Magd in den Schoß gegeben, da sie nun aber sieht, dass sie schwanger ist, bin ich verächtlich in ihren Augen. Also sie sagt nur Motto, Abraham, du bist schuld. Wir sagen, naja, wir sagen, dir geschieht recht, was du getan hast. Und dann sagt sie ja, ne, der Herr sei Richter zwischen dir und mir. Ich meine, ich stelle mir das mal ganz praktisch vor, wie meine Frau, wenn wir am Diskutieren sind, am Streiten sind, meine Frau dann zu mir sagt, der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Ne? Ich meine, wenn man sonst keine Lösung mehr hat, ist das so die letzte Schublade, die Karte, die man zieht, so. Okay, Boris, du willst nicht auf mich hören, also muss Gott über dich richten, so ungefähr, ne? So kommt mir das so ein bisschen vor. Sarai hat es auch nicht alles perfekt gemacht. Und dann kommt Abraham ins Spiel, in Vers 6. Abraham, so zwischen diesen zwei Frauen. Abraham aber sprach zu Sarai, siehe, deine Magd ist in deiner Hand, tue mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Er sagt das übrigens, deine Magd, nicht mehr, weil sie ist ja eigentlich zur Frau gegeben worden, in Vers 3. Hier ist es deine Magd. Abraham, spannend, scheint irgendwie nicht ganz die Verantwortung übernehmen zu wollen und sagt, mach du doch mit ihr, was du willst. Gib sie an Sarai wieder zurück. Und als Abraham ihr Hagar zurückgibt, dreht jetzt Sarai den Spieß um und lässt Hagar spüren, wer hier wirklich das Sagen hat. Also die Geschichte, wie sie uns beschrieben wird, ist doch eine Geschichte, die eigentlich im Chaos endet. Es ist eine Abkürzung, aber sie eigentlich nur vermeintlich eine Abkürzung ist. Eigentlich landen all die Beteiligten in einer Sackgasse. Ja, Sünde, und ich meine, das ist hier der Fall, scheint so oft Freiheit zu bieten, aber am Ende gerät man in eine noch größere Verstrickung als vorher. Die Sünde bietet einen Ausweg. Und das ist das Attraktive an der Sünde. Sie bietet einen Ausweg, aber nur, um uns in die Sackgasse zu führen. Und jetzt könnten wir fragen, wessen Schuld war das? War alles Abrams Schuld? War es Sarahs Schuld? War es Hagars Schuld? Und die Bibel verbietet uns hier oder widersetzt sich den einfachen Antworten. Es scheint manchmal so, wir sind sowohl Sünder, als auch wir sind diejenigen, gegen die gesündigt wird. Wir sind irgendwie Täter und Opfer zugleich, oder? Abraham hätte in der Familie gottgefällige Führung ausüben sollen. Aber die Versuchung kam ihm zunächst durch Sarahs Vorschlag. Also ja, er ist Opfer, aber irgendwie auch Täter. Sarai, ja, die hatte nichts damit zu tun, sich gegen ihre Magd zu wenden. Oder da konnte sie ja nichts für, ne? Und eine Schwangerschaft war schon auch die Idee, die sie ja auch beabsichtigt hatte. Aber irgendwie war sie auch Opfer, dass sich Hagar jetzt über sie erhoben hat. Und Hagar, ja, die wurde missbraucht, wenn man so will, aber hätte auch Respekt zeigen sollen. Irgendwie merken wir, es ist alles ein bisschen eine verworrene Situation. Und das Schlimmste, finde ich, ist ja eigentlich, Abraham und Sarai sollten eigentlich die Segensträger sein, oder? Und Abraham und Sarai sind eigentlich jetzt die Ursache dafür, dass Hagar, eine Ägypterin, eigentlich eine Fremde, sagen muss, ich muss das hier jetzt verlassen, ich halte es nicht aus. Spannend, Menschen, die Segensträger sein sollten, Abraham, dem auch versprochen ist, ein Segen zu sein, wird eigentlich zu einer Belastung für andere. So, die vermeintliche Abkürzung entpuppt sich als offensichtliche Sackgasse. Eine Lösung ohne Gott schafft eigentlich nur neue Probleme. Eine Lösung ohne Gott schafft nur neue Probleme. Aber was ist eigentlich das Problem? Was ist das hier das genaue Problem? War es falsch oder warum war es falsch von Abraham, mit Hagar ein Kind zu zeugen? Und jetzt gehen wir mal ins Neue Testament, in Galater 4, Vers 23. Da schreibt Paulus und sagt, dass Ismael nach dem Fleisch geboren worden war oder gezeugt worden war. Die Bibel beschreibt uns hier die Zeugung von Ismael, dass Abraham mit einer fruchtbaren Frau geschlafen hat und sie schwanger wurde. Isaak dagegen wurde durch die Verheißung geboren, denn Sarah war unfruchtbar und bereits sehr alt. Also was kann man eigentlich sagen? Die Geburt von Isaak war ein Wunder, während die Geburt von Ismael natürlich war. Es war nichts Besonderes. Deshalb war es nach dem Fleisch, weil es dazu brauchte es keinen Glauben. Um mit der Hagar eine Ismael zu zeugen, das war kein Wunder. Aber dass Sarai ein Kind kriegen sollte, das wäre ein Wunder, das wäre Gottes Sache. Das wäre die Erfüllung der Verheißung. Bei Sarah brauchte Abraham tatsächlich einen großen Glauben, bei Hagar nicht. Er musste sich also quasi bei Sarah auf Gottes Gnade verlassen. Das menschlich Unmögliche müsste hier geschehen. Und deshalb konnte er nur vertrauen und abwarten. Wenn wir im Wartezimmer Gottes sind, da sind wir vielleicht manchmal versucht, falsche Abkürzungen zu nehmen und in der Sackgasse zu landen. Jetzt müssen wir aber aufpassen. Ich finde das immer schwierig, wenn wir sagen, wir müssen auf Gott warten. Und denken, auf Gott warten bedeutet was? Sich passiv zurückzulehnen? Und ich glaube, wir sollten hier nicht in die Falle tappen, dass wir meinen, warten heißt nichts tun. Ne? Seid stille und wartet, denn ich, der Herr, werde euch für euch kämpfen zum Beispiel. Also ich muss gar nichts tun. Warten oder auf Gott warten oder Vertrauen oder Glauben ist nicht eine Unterscheidung zwischen aktiv und passiv. Auf Gott warten ist, auf Gott treu warten heißt zwischen Glauben und Unglauben entscheiden. Ich würde sagen, man kann gläubig oder ungläubig aktiv handeln. Man kann gläubig oder ungläubig passiv warten. Also die Unterscheidung, was Glaube und Vertrauen bedeutet, heißt nicht aktiv oder passiv, sondern aktiv oder passiv treu warten oder aktiv oder passiv nicht treu warten. Das ist die Unterscheidung. Ich hoffe, ihr kommt mit, was ich meine. Nicht sagen, ich lehne mich zurück und das ist Gottvertrauen. Ich würde manchmal sagen, das ist nicht unbedingt nicht Gottvertrauen, sondern es ist manchmal vielleicht Faulheit, Feigheit und nicht unbedingt Gottvertrauen. Abraham und Sarah dachten, naja, hilf dir selbst, so hilft dir Gott, kann man sagen, so ähnlich wie wir es heute sagen würden, aber die Summe oder diese Strategie, die ging nicht auf. Und manchmal sind wir doch genauso wie Abraham und Sarai. Und das ist die erste Botschaft, die ich uns heute mitgeben möchte. Was müssen wir heute hören, wenn wir eigentlich sagen müssen, wir sind eigentlich so wie Abraham und Sarai? Ja, eigentlich haben wir versagt. Nicht als Nicht-Christ, sondern wir haben versagt als Nachfolger Gottes, so wie Abraham und Sarai. Wegen uns müssen vielleicht Leute manchmal wegrennen und sagen, mit dem Christen will ich nichts zu tun haben, weil so wie der drauf ist, nein, danke. Wisst ihr, was wir heute dafür hören müssen? Wir werden nicht gerecht, weil Abraham so ein toller Mann war, sondern wir werden gerecht, weil der Gott, derselbe Gott, der Abraham zu Abraham gesagt hat, selbst wenn du untreu wirst, werde ich die Konsequenzen aufnehmen. Dieser Gott, aufgrund seiner Versprechen werden wir gerecht. Abrahams Gerechtigkeit kam nicht von ihm selbst, nicht immer von seinem Glauben, sondern von dem Gott, den sein Glaube festhielt. Und das ist für uns deshalb wichtig. Abraham, man kann sagen, er fällt in dieser Versuchung. Und wichtig ist, dass der Nachkomme Abrahams, nämlich Jesus, später genauso von Satan konfrontiert worden ist, eine Abkürzung zu nehmen. In Matthäus Kapitel 4 ist Jesus in der Wüste und Satan bietet ihm Abkürzungen an. Komm, fall nieder von mir und du kriegst alle Sachen hier in dieser Welt gehören dir. Und übrigens, genauso wie Abraham, der ja eigentlich von seiner Frau Sarai gesagt bekommt, na dann nimm doch Hagar, kriegt Jesus von einem seiner engsten Freunde Petrus gesagt, das widerfahre dir nicht. Und wie reagiert Jesus und sagt, nein, die Abkürzungen Satans, die nehme ich nicht. Und als Petrus sagt, das widerfahre dir nicht, dann sagt Jesus ganz haarscharf, geh weg von mir, Satan. Wir werden nicht gerecht, weil Abraham gerecht war. Wir werden gerecht, weil der Nachkomme von Abraham vollkommen gerecht gelebt hat. Das ist unsere Gerechtigkeit. Und an diesen Nachkommen Abrahams hat Abraham selber auch festgehalten, im Glauben, im Vorausschauen. Also, wenn wir auf unser Leben schauen, wenn wir auf Gott warten, kann es sein, dass wir manchmal Abkürzungen verwenden, aber in Sackgassen lassen. Aber jetzt bleibt dieses Kapitel ja hier nicht stehen. Einer verurteilenden Sache und sagt, okay, du bist vielleicht in der Sackgasse gelandet. Es geht weiter. Nämlich die Verse 7 bis 16, das ist der zweite Teil meiner Predigt. Ja, vielleicht sind wir in der Sackgasse gelandet, aber dann der zweite Teil. Selbst die Sackgassen, also können offensichtliche Sackgassen, können zu Umleitungen werden. Wenn Gott auf sich warten lässt, können offensichtliche Sackgassen zu Umleitungen werden. Weil jetzt verschiebt sich die Kamera so etwas und in diesem zweiten Teil spielt interessanterweise nicht mehr Abraham eine Rolle, sondern Hagar bekommt die Bühne. Und das ist erstaunlich. Wisst ihr warum? Weil Hagar ist eigentlich nicht die Gehorsame. Sie sucht auch gar nicht hier nach Gott und sie ist auch gar nicht die Segensperson. Aber Hagar ist diejenige, der es eigentlich am schlimmsten geht. Man kann sagen, so in den letzten beißen die Hunde und das ist Hagar hier in der Geschichte. Als Letzte muss man die Konsequenzen irgendwie für alle anderen mittragen, ne? Und für Hagar wird die Situation unerträglich. Es bleibt ihr nur noch die Flucht übrig und sie flüchtet ins Hoffnungslose, in die Wüste. Eine ausländische Dienerin in einem fremden Land, in einer Kultur, wo eigentlich Frauen nicht so geachtet worden sind. Und vielleicht ist das genau deine Situation. Du erlebst eine Situation zum Davonlaufen, oder? Flucht scheint so der beste Ausweg zu sein. Vielleicht Flucht, ja, aus der Familie, aus der Ehe, von der Arbeit oder von der Gemeinde. Und manchmal ist tatsächlich Flucht unumgänglich. Es sieht so aus, als ob das Recht endlich mal in die eigene Hand genommen werden kann. Aber manchmal ist die Flucht vor anderen nur eine Flucht vor uns selbst. Man vermeidet es, ehrlich mit uns selber zu sein. Und wenn das deine Situation ist, du sagst, am liebsten würde ich einfach flüchten, einfach weg, dann will Gott dir zwei Dinge sagen, hier in diesem Kapitel. Die eine Aussage Gottes, es gibt jemanden, der dich in deiner Sackgasse sieht. Also wenn du dich festgefahren hast, es gibt jemanden, der dich in deiner Sackgasse sieht, auch wenn Menschen dich nicht sehen. Vers 7 beginnt ja so, aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste. Schaut mal, für Abraham und Sarai ist die ganze Geschichte mit Hagar beendet gewesen. Ja, in Kapitel 14, da jagt der Abraham, als er hört, der Lot ist weg, der ist eingenommen worden. Da stellt er eine Armee zusammen und jagt dem Lot hinterher und befreit ihn. Hier, für Abraham und Sarai, ist die Sache erledigt. Hagar ist weg, von Abraham und Sarai lesen wir hier nichts mehr weiter. Zumindest ganz bis zum Ende des Kapitels nicht mehr. Sie kümmern sich nicht mehr darum. Aber für Gott ist Hagar nicht abgeschrieben. Er schickt den Engel des Herrn. Wer ist der Engel des Herrn? Im Alten Testament kommt er mehrmals vor. Die Ausleger streiten sich darüber, wer ist dieser Engel des Herrn? Es scheint hier der Fall zu sein, dass der Engel des Herrn Gott selber ist. Gott tritt in der Person eines Engel des Herrn auf, um Menschen zu begegnen. Also Gott selbst, also Hagar sagt ja später, du bist Gott, der mich sieht. Also sie identifiziert diesen Engel des Herrn mit Gott selber. Gott selbst macht sich also auf den Weg, um Hagar, die Fremde in Ägypten, die Ägypterin, zu suchen. Übrigens, Hagar war nicht auf der Suche. Ja, sie war auch zu Unrecht weggelaufen. Und das finde ich ist jetzt etwas ganz, ganz Spannendes. Gott sieht Hagar dort, wo sie nicht sein sollte. Das ist Gott. Und in der Person von Jesus hat Gott das immer wieder gemacht. Menschen gesehen, wo sie noch nicht sein sollten. Ja? Denken wir zum Beispiel an den Zachäus. Ja? Bisschen abseits auf dem Baum da. Gott sah den Zachäus. Oder denken wir an den Matthäus. Er saß im Zollhaus, noch nicht da, wo er sein sollte. Und was macht Gott dann in Vers 8? Der Engel des Herrn, er sprach zu ihr, Hagar, du Magd der Sarai. Wisst ihr was? In diesem Kapitel wurde Hagar bisher noch nie mit ihrem Namen angesprochen. Wir haben zwar von Hagar öfter gelesen, aber Hagar immer nur in der dritten Person. Schaut mal Vers 2 und Vers 5, da sagt Sarai über Hagar, meine Magd oder sie oder ihren. Hagar wird nicht mit Namen genannt. Vers 6, Abraham über Hagar wieder, deine Magd. Ja, ich meine, es war für die Nationalsozialisten viel, viel einfacher, im KZ Nummern zu geben, als Namen auszusprechen. Leute depersonalisieren. Viel, viel einfacher, dann kann man sie missbrauchen. Sie sind keine Menschen mehr. Hagar hat irgendwie keinen Namen. Es ist der Engel des Herrn, der zum ersten Mal sagt, Hagar, der dich beim Namen nennt. Übrigens, das ist das, was ich in meiner ersten Ausbildung, eins der frühen Dinge, die wir lernen mussten in der Ausbildung war, dass Menschen nichts lieber hören als ihren eigenen Namen. Deswegen mussten wir uns immer einprägen, wir mussten immer die Kontonummer mit den Namen am besten verbinden, dass wenn der nur reinkam, der Herr Müller, sofort, guten Tag, Herr Müller, der kennt meinen Namen, also ich muss ja irgendwie wichtig sein, ne, so. Ja, Gott nennt dich beim Namen. Er weiß, wer du bist. Wenn Abraham und Sarah das nicht gemacht haben, Gott nennt dich beim Namen. Und noch etwas, der Engel des Herrn fand sie beim Brunnen, er sieht sie. Gott sah Hagar. Nee, sie sagt später, du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist übrigens die Jahreslosung von diesem Jahr. Du bist ein Gott, der mich sieht. Gott sieht Hagar. Wisst ihr was? In diesem Kapitel ist Hagar von den anderen Personen nie wirklich gesehen worden. Ja? Abraham hat Hagar nicht wirklich gesehen. Er hatte vielleicht Hagars nackten Körper gesehen. Sarah hat Hagar nicht wirklich gesehen. Sie hat ihren Körper gesehen, welchen Zweck dieser Körper erfüllen kann. Auf Deutsch gesagt, eine Gebärmaschine kann das sein. So wurde Hagar bisher von den anderen Menschen gesehen. Und jetzt sagt sie endlich, du bist ein Gott, der mich sieht, der mich wahrnimmt. Ja, vielleicht kennst du das, vielleicht sagst du ja. Ich werde von den anderen zwar gesehen, aber nicht wirklich wahrgenommen. Ich kenne das manchmal von irgendwelchen Treffen, wenn wir irgendwelche Konferenzen haben oder so, dann treffen sich die wichtigen Leute von dieser Fachgruppe oder sowas und ich schwöre dann auch irgendwie dazu, bin immer einer der Jüngsten oder so. Alle wichtigen Leute reden miteinander. Ja, vielleicht werde ich dann noch kurz irgendwie ins Gespräch eingebunden, aber ich bin eigentlich nicht so interessant. Oder vielleicht kennst du das und sagst nach dem Gottesdienst, ja, alle reden miteinander, aber irgendwie werde ich übersehen, ich werde nicht wahrgenommen. Oder wenn mit mir gesprochen wird, ja, dann wird vielleicht auch, wenn ich meine Situation erzählen darf, dann werden sofort Ratschläge erteilt, was man machen kann. Aber irgendwie werde ich nicht wirklich wahrgenommen. Oder wenn selbst, vielleicht sagen sogar Leute zu dir, ich bete für dich. Aber wisst ihr was, manchmal kann dieses ich bete für dich auch irgendwie so sein, ich bete für dich und können wir das Gespräch an dieser Stelle dann auch beenden vielleicht? Also das ist so, man weiß nichts mehr zu sagen und sagt dann, ich bete für dich und dann, gut, dann Gott ist Gott mit dir und dann gehen wir auseinander, oder? Ist das nicht manchmal auch unser Versuch, manchmal ein Gespräch zu beenden? Aber ist das nicht genau das, was wir manchmal häufig machen? Wie stellen wir uns denn selber dar? Ja? Was sind Dinge, die wir posten, die wir darstellen? Unsere schönen Bilder. Oder wir zeigen doch auch unsere guten Seiten. Wir lassen doch auch nicht in uns hineinschauen. Und wir scrollen auch genauso unseren Nächsten, oder? Wir gucken mal, so als Ablenkung, oder? Wenn wir gucken, was hat der andere so gemacht? Was sind so seine Profilbilder? Eigentlich gucken wir nicht, um den anderen wahrzunehmen. Eigentlich gucken wir um, okay. Also so lese ich manchmal, hat gestern gesagt, wie lese ich manchmal Newsletter, ja, dann gucke ich dann, oh, der hat eine spannende Kombination von Sakko und Krawatte, könnte ich mir auch vorstellen. Dabei war das ein Newsletter, das ging eigentlich um den Text, aber da waren halt auch Bilder dabei. Also wie nehme ich andere Menschen wahr? Und wisst ihr, Gott ist nicht so wie wir. Er scrollt nicht einfach so durch unser Leben als Zeitvertreib. Gott sieht dich. Gott sieht dich wirklich und vor allen Dingen, Gott sieht dich dort, wo du vielleicht noch gar nicht sein solltest. Und dann sieht er dich und dann spricht er dich mit Namen an. So anders ist Gott. Ich glaube, ein Gott, der durch unser Leben scrollen würde, wäre nicht eine Anbetung würdig. Wir können unseren Gott anbeten, weil er jemand ist, der uns sieht, der uns wahrnimmt. Ach, wie toll ist es, so einen Gott zu haben, oder? Staunen wir doch heute über diesen Gott, der uns sieht. Und Hagar hat genau über diesen Gott gestaunt. Ja, es ist nicht das Auge eines Richters, das auf uns guckt und sagt, ich sehe dich. Ne, kennt ihr das? Ich sehe dich. Das ist so ein bisschen, ich weiß, was du tust. Du kannst mir nie entkommen. Psalm 139. Und ob ich doch gehe bis ins Äußerste Meer. Ich sehe dich. Das kann als eine Belastung über unser Leben hängen. Aber das hier ist das Auge eines liebenden Vaters, sagt, ich sehe dich. Ich weiß, wie es dir geht. Und Hagar staunt so darüber, dass sie dann sagt, in Vers 13, und übrigens, sie ist die einzige Person im ganzen Alten Testament, die Gott einen Namen gibt. Das kommt sonst nicht vor. Und das ist eine Frau, ne? Und eine Heidin, eine Ägypterin, die sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Wow. Ja? Gibt's sonst einfach gar nicht, dass Leute Gott einen Namen geben. Wow. Sie sagt es eigentlich ganz schön, sie hat den gesehen, der sie gesehen hat. Sie ist zuerst von Gott gesehen worden und jetzt kann sie ihn sehen. Und diese Geschichte hier von der Hagar erinnert mich an eine Geschichte im Neuen Testament, nämlich an die Geschichte von Jesus, wie er in Johannes Kapitel 4 die Samariterin sieht, oder? Sie ist eine Frau, die auch ein verkorkstes Leben hat. Und dann Jesus ihr auch sagt, ja, ich weiß, selbst du hast 4 Männer hast du gehabt und den Mann, den du hast, ist auch nicht dein Mann. Jesus sieht auch sie dort, wo sie noch nicht sein ist. Aber welchen Wunsch hat Jesus, diese Frau zu einer Anbeterin zu machen? Ja? Das ist sein Wunsch. Er bleibt da nicht stehen, wo diese Person ist. Und so dürfen wir wissen, Jesus sieht dich dort, wo du vielleicht noch gar nicht sein solltest. So. Und zweitens dürfen wir wissen, Es gibt sogar jemanden, der dich aus der Sackgasse herausführt. Es ist genau das, was Gott hier mit Hagar macht. Ähnlich wie bei einer Umleitung geht es dabei zunächst vielleicht mal gefühlt zurück, um dann wieder nach vorne zu gehen. Und ähnlich ist es das, was der Engel des Herrn hier mit Hagar macht. Er stellt nämlich der Hagar eine doppelte Frage. Eigentlich fragt der Engel des Herrn, wo kommst du her und wo gehst du hin? Vers 8. Hagar, du Magd der Sarai, wo kommst du her und wo willst du hin? Und sie sprach, ich bin von meiner Herrin Sarai geflohen. So, das ist eine Antwort auf die erste Frage, aber nicht auf die zweite Frage. Vielleicht auch ein Hinweis darauf, sie wusste nur, wo es weggeht. Vielleicht war sie auf dem Weg nach Ägypten zurück, aber irgendwie scheint die zweite Frage unbeantwortet zu bleiben. Vielleicht wusste sie nur, wo sie nicht sein wollte, aber noch nicht, wo sie hin wollte. Und was macht Gott jetzt in der Person des Engel des Herrn? Sagt, geh du erstmal zurück zu deiner Herrin, demütige dich unter ihrer Hand, was übrigens nicht bedeuten muss, dass wir immer zu denen zurück müssen, die Gewalt an uns getan hatte. Sie musste deshalb zurück, weil Abraham und Sarah die Segensträger waren. Deshalb musste sie zurück, es gab keine Alternative. Abraham und Sarah hatten die Segnungen gehabt. Also wieder zurück, aber dann sagt Gott nicht einfach nur zurück, sondern dein Sohn wird Verheißungen bekommen. Und jetzt gibt es, du wirst schwanger werden, Ismael soll er heißen, das heißt nämlich Gott hört. Und jetzt sind so spannende Segnungen oder Verheißungen über diesen Sohn. Vers 12, er wird ein wilder Mensch sein. Andere Übersetzungen sagen, er wird wie ein Wildesel. Ich meine, toll, oder? Also alle Kinder hier in unserem Raum, ich denke, ich darf euch von euren Eltern aus zusprechen, eure Namen haben eine Bedeutung. Und eure Eltern haben sich bestimmt Gedanken gemacht, dass du Noah heißt, oder? Eltern haben sich was ganz Gutes dabei gedacht. Und jetzt soll dieser Ismael heißen, Gott hört, aber gleichzeitig bekommt er auch gesagt, wie er sein wird. Es wird ein wilder Mensch sein. Seine Hand gegen jedermann und gegen jedermanns Hand gegen ihn. Er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Gewissermaßen ist das genau das, wie Hagar war. Hagar war eine trotzige Frau. Sie wollte sich nicht unterordnen. Der Sohn wird genauso sein. Aber er wird, das wird von ihm, wird ein Volk hergehen, ne? Der wird, Vers 10, siehe, ich will deinen Samen so mehren, dass er vor großer Menge unzählbar sein soll. Das sind Verheißungen, die normalerweise nur die Erzväter bekommen haben. Abraham mehrmals, Isaak und Jakob und jetzt bekommt sie auch Hagar. Es ist also tatsächlich eine positive Verheißung, die Gott bekommt, die hier Hagar bekommt, die Gott sagt. Versuchen wir das Ganze jetzt mal festzuhalten. Hagar kehrt ermutigt von dieser Gottesbegegnung zurück in Abrahams Haushalt. Sie bringt einen Sohn zur Welt. Abraham nennt ihn tatsächlich Ismael und betrachtet damit das Kind als ein eigenes Kind. Aber was wir in Kapitel 16 noch nicht wissen, ist dieses Kind, das jetzt geboren wird, das nach dem Fleisch geboren ist, tatsächlich das verheißene Kind? Das werden wir noch nicht, das wissen wir hier noch nicht. Wir wissen es aber dann später in Kapitel 17. Und jetzt mache ich einen kleinen Cliffhanger. Das wird dann im nächsten Jahr irgendwann hoffentlich der Fall sein, dass wir darüber mal gemeinsam nachdenken können. Aber um die Predigt jetzt festzuhalten, ja, das Leben mit Gott fühlt sich manchmal so an, als würde man im Wartezimmer Gottes sitzen. Und was passiert dann? Dann sind wir versucht, Abkürzungen zu nehmen. Aber diese Abkürzungen führen uns in Sackgassen hinein. Eine Lösung ohne Gott schafft häufig nur ein neues Problem. Aber das ist dann nicht das Ende der Geschichte, sondern Gott sieht dich auch dort, wo du nicht sein solltest und führt dich wieder zurück. Und lasst uns diesen Gott anbeten, der uns dort sieht, wo wir noch nicht sein sollten. Amen.